HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
Absolut dafür, dass es freigegeben wird, weil ich selbst Schmerzpatient bin und eigentlich drum kämpfe.
Ich kenne genug Leute, die von Gramm abhängig sind. Gell? Und wenn das nicht verbietet, gell, wird dann noch schlimmer.
Schmackhaft das Ganja, mundet auf der Zunge, astreines Ganja, pur ist die Wunde.
Wir wissen, dass das Betäubungsmittelgesetz, so wie es heute ist, das hat überhaupt keine Erfolge erzielt, sondern sie kriminalisiert diejenigen, die Cannabis nutzen.
Wir glauben nicht, dass es zu einer Verringerung des Cannabiskonsums bei Jugendlichen führen wird, wenn man es legalisiert, sondern im Gegenteil. Und es ist völlig unbestritten, dass Cannabis bei Jugendlichen, Heranwachsenden zu schweren, insbesondere psychischen Schäden führt.
Nein, sagt der Staat, scheißegal, was der sagt, das ist Eigenbedarf, etwas Freiheit bewahrt.
Bei Cannabis alles Maß und Mitte. Ich sag ja nicht, wenn sich einer ständig einen reindröhnt, dann wird er auch entsprechend unterwegs sein.
Menschen konsumieren Cannabis und da finden wir Grüne es sinnvoller, das auf einen rechtlichen Rahmen zu setzen mit einem Cannabiskontrollgesetz, mit einem klaren Verbraucherschutz und vor allem mit Jugendschutz.
Für die Menschen, die es auf irgendeine Art übertreiben, sind dann die Gesundheitspolitiker zuständig und nicht die Innenpolitiker, nicht die Polizei und auch nicht die Justiz.
Es ist eine schöne Pflanze mit sehr charakteristischen, gezackten, schlanken Blättern. Hanf. Die Chancen stehen gut für den echten Hanf, dass er unter einer Ampelkoalition legalisiert wird in Deutschland. Dabei hat die Nutz-, Heil- und Genusspflanze einen zweifelhaften Ruf. Sie gilt als Einstiegsdroge und Jugendliche, die sehr früh Cannabis rauchen, können zum Beispiel eine Psychose entwickeln. Aber Cannabis hat eben auch positive Wirkungen. Schmerzpatienten haben lange dafür gekämpft, dass sie den Stoff legal bekommen können. Traut man sich nun auch in Deutschland das Verbot ganz aufzuheben? Welche Folgen hätte es, wenn der Staat Anbau, Handel und Verkauf kontrollieren könnte? Und wer würde profitieren? Legalize Himbeereis, die Diskussion um Cannabis, so haben wir getitelt. HR2 Kultur der Tag. Wer Haschisch oder Marihuana raucht, dem geht es um die Wirkung des in Teilen der Hanfpflanze zu findenden Tetrahydrocannabinols, kurz THC. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. THC ist ein psychoaktiver Stoff, der einem ein Gefühl von Leichtigkeit verschaffen kann, bis hin zur Euphorie. Aber es wirkt nicht bei allen gleich. THC kann auch Angst oder Panik verursachen. Es gibt auch Hanfsorten, die so gut wie kein THC enthalten, Faserhanf zum Beispiel. Es gibt aber noch einen fast genauso wichtigen Wirkstoff im Cannabis, das ist das Cannabidiol, kurz CBD. Das ist ein medizinisch sehr interessanter Wirkstoff, der schmerz- und entzündungshemmend wirkt und zum Beispiel bei Migränepatienten sehr hilfreich sein kann. Die berauschende und heilende Wirkung der Hanfpflanze ist schon lange bekannt. In Indien wurde er schon 1400 vor Christus als Medizin verwendet. Die Assyrer atmeten den Hanfrauch ein, um Sorgen und Kummer zu vertreiben. Und so hat schon so mancher Haschisch geraucht, um den Ärger darüber loszuwerden, dass diese Droge noch immer illegal ist bei uns und in vielen anderen Ländern auch. Wie das Verbot momentan in Berlin diskutiert wird, welche Position die Ampelkoalition vertritt, wir haben unsere Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen gebeten, das für uns zusammenzufassen. Zunächst die einzelnen Positionen der Ampelparteien, die vielleicht für eine Legalisierung eintreten könnten.
Die Parteien, die gerade über eine neue Regierung verhandeln, die sind sich schon mal einig, indem sie sagen, dass die Drogenpolitik reformiert werden soll. Wenn wir in die Wahlprogramme schauen, dann sieht das beim Thema Cannabis im Detail ein bisschen anders aus. FDP und Grüne sind sich aber schon mal im Grundsatz einig, dass sie sagen, der Besitz und der Konsum von Cannabis, das soll erlaubt werden. Dafür soll es Fachgeschäfte geben, so können dann der Jugendschutz und die Qualität kontrolliert werden und durch diese Fachgeschäfte soll es halt keinen Schwarzmarkt mehr geben. Die SPD ist bisher in ihrem Wahlprogramm noch nicht so weit gegangen. Sie wollen erstmal nicht, dass es überall Cannabis-Fachgeschäfte gibt, sondern wollen das Ganze erstmal in Modellprojekten testen.
Legalisieren oder nicht, da wird eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht. Die Parteien hoffen, dass sie mit einer neuen Drogenpolitik und weniger Kriminalisierung auch mehr Einnahmen für den Staat erzielen könnten.
Die FDP argumentiert, dass durch den legalen Verkauf von Cannabis bis zu 1 Milliarde Euro pro Jahr an Steuergeldern eingenommen werden kann. Und das Geld soll dann auch für Prävention und Suchtbehandlung zum Beispiel eingesetzt werden. Ein weiteres Argument ist, dass die Polizei entlastet würde, wenn Cannabis legalisiert wird. Bislang muss die Polizei ja die Konsumentinnen und Konsumenten strafrechtlich verfolgen. Das kostet Zeit. Das sagt zum Beispiel auch Sebastian Fiedler. Er war Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, sitzt jetzt für die SPD im Bundestag. Und er sagt, durch eine Cannabis-Legalisierung hätte die Polizei wieder mehr Kapazitäten, sich um andere Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel organisierte Kriminalität oder eben bei härteren, noch gefährlicheren Drogen zu ermitteln.
Über diese erhofften Mehreinnahmen werden wir gleich noch sprechen in dieser Sendung. Welche Rolle die mögliche Cannabis-Legalisierung im Wahlkampf gespielt hat, das ist auch nochmal interessant, denn die Parteien müssen da jetzt Versprechen einlösen, die gerade für Teile der jungen Zielgruppe wahlentscheidend waren.
Das ist ein Thema, was auch viele junge Wählerinnen und Wähler beschäftigt. Und die haben ihr Kreuz bei der Bundestagswahl ja am häufigsten bei den Grünen und bei der FDP gemacht. Ricarda Lang von den Grünen, die gehört zum Verhandlungsteam jetzt bei den Koalitionsverhandlungen. Und sie hat neulich noch getwittert, um die tausenden Mails in meinem Postfach zu befriedigen. Ich denke ganz fest an die Cannabis-Legalisierung, versprochen. Also das war oder ist sicher ein Thema bei den Koalitionsverhandlungen, war aber auch sicher nicht das strittigste und nicht das wichtigste Thema. Wie genau der Plan aussieht, was da im Koalitionsvertrag steht, das erfahren wir vielleicht nächste Woche.
Denn in der nächsten Woche soll dieser Koalitionsvertrag ja dann vorgestellt werden, zumindest wenn alles im Zeitplan bleibt. Dr. Lorenz Böllinger ist emeritierter Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Uni Bremen. Er hat mehrere Bücher zum Thema Drogenrecht und Drogenpolitik verfasst. Schönen guten Abend, Herr Professor Böllinger.
Guten Abend.
Sie kämpfen schon lange gegen das Cannabisverbot. Warum eigentlich?
Weil grundsätzlich aus meiner Sicht als Strafrechtsprofessor dass hier eine völlige Fehlentscheidung war, des Gesetzgebers Cannabis unter Strafe zu stellen. Strafe ist das schrecklichste Übel, was der Staat seinen Bürgern androhen kann oder auch vollstrecken kann in Form von Freiheitsentzug. Da muss der Staat sehr zurückhaltend sein. Nur bei erheblichen Fremdschädigungen darf eigentlich solch ein scharfes Mittel benutzt werden. Cannabis ist nicht fremdschädigend, sondern wenn überhaupt, dann schadet sich jemand selbst. Insofern ist der Grundgedanke des Strafrechts hier verfehlt. Der Staat argumentiert, dass die Volksgesundheit geschädigt wird durch vielfachen Cannabisgebrauch. Das ist insofern Unsinn, als nach derselben Logik dann eben auch Alkohol und Zuckerkonsum und Schokoladenkonsum und Rauchen, das alles müsste unter Strafrecht gestellt werden. Und das ist völliger Quatsch.
Woher kam denn dann eigentlich die Verteufelung von Cannabis? Um den bloßen Rausch kann es ja nicht gehen, den kann man sich auch mit Alkohol verschaffen. Warum wurde die vergleichsweise harmlose Droge Cannabis so dämonisiert?
Wenn man mal in die Geschichte des Cannabisverbots zurückgeht, das ist eine hochinteressante Geschichte, die ist jetzt sehr komplex, kann man nicht in Kürze wiedergeben. Pauschal kann man sagen, es ist immer eine Frage der Politik gewesen, immer eine Frage der Machtausübung, der Machtkartelle, der Seilschaften, die sich irgendwie gebildet haben, um ihre politischen Interessen durchzusetzen. Es ist nie überprüft worden, ob Cannabis wirklich in irgendeiner Weise schädigt, insbesondere, wie gesagt, fremdschädigt. Dass diese Untersuchung, die fehlt völlig. Also es ist, wie gesagt, eine Frage der Macht. Insbesondere die USA haben die Cannabis-Prohibition benutzt, um die Einwanderungsgruppen wie Latinos und aber auch Chinesen und so weiter zu kontrollieren.
Nun gibt es die Versuche, das zu legalisieren, zumindest den Konsum zu legalisieren in Deutschland schon lange. Sie haben vor 6 Jahren eine Resolution im Bundestag sogar eingebracht gegen das Cannabisverbot. Woran sind denn die bisherigen Versuche, eine Legalisierung auf den Weg zu bringen, gescheitert?
Es sind im Wesentlichen auch etablierte Interessen. Auch hier wieder das Interesse, die Jugend politisch zu kontrollieren, indem man ihnen bestimmte Vergnügungsmöglichkeiten untersagt. Dann sind es einfach alte Zöpfe, die wo immer gescheut wurde, diese abzuschneiden. Es ist ansonsten sozialpsychologisch schwierig zu beantworten, warum diese Unvernunft so lange Bestand hatte. Es ist natürlich auch, wenn man denkt, 60 Jahre lang propagiert worden, Cannabis sei gefährlich. Das haben dann viele Leute auch geglaubt. Jetzt allmählich ist die Aufklärung so weit vorgedrungen, dass doch alle möglichen, also inzwischen die Mehrheit der Bevölkerung kapiert hat, das stimmt gar nicht mit der Gefährdung durch Cannabis. Also deswegen ist es dringend notwendig, jetzt klarzumachen, Strafrecht war das absolut falsche Mittel, die Probleme von Cannabis zu bewältigen, die es tatsächlich gibt. Natürlich gibt es Probleme. Die Forschung zeigt, ungefähr 5 bis maximal 8% aller Cannabiskonsumenten haben Probleme damit. Das hängt zum einen eben von der Dosierung ab, zum anderen aber von der Regelmäßigkeit oder Häufigkeit des Konsums. Diese Menschen, die können durch Aufklärung, so ähnlich wie bei Tabak, eben viel besser profitieren und können lernen, damit verantwortungsvoller umzugehen.
Auf die Probleme, die es verursacht bei noch Jüngeren, kommen wir später noch zu sprechen in dieser Sendung. Gucken wir mal darauf, was denn eine Legalisierung eigentlich bedeuten würde. Welche Hürden müssen da genommen werden, um sowas dann wirklich umzusetzen?
Also ein Grund, wie Sie fragen, dafür, dass es bisher nicht durchgekommen ist, war wohl, dass immer missverstanden wurde. Legalisierung wurde aufgefasst, als ob man das freigeben würde und dann bei Aldi kaufen könnte. Das ist Quatsch. Es muss natürlich ein verantwortungsvolles Konzept, eine Regulierung gefunden werden, die der Sache angemessen ist. Und das wird eine Regulierung sein, die anders sein wird als Alkohol, anders als Tabak. Für die gibt es jeweils Regulierungen im Gesetz. Bei Alkohol sind sie meines Erachtens nicht gut genug. Da müsste besser mehr getan werden für den Schutz von Abhängigen oder potenziell Abhängigen. Bei Cannabis wird es darauf ankommen, eben zum Beispiel eine gewisse Aufklärung damit zu verbinden, dass die Leute verantwortungsvoll lernen, damit umzugehen.
Wie sieht das denn aus? Deutschland ist ja nun stark eingebunden in europäisches Recht auch. Kommt man da in Konflikt?
Zunächst mal nach dem jetzigen Stand der europäischen Drogenpolitik ist das ein Problem, aber das kann gelöst werden. In dem Moment, wo der politische Wille da ist, wird das durchsetzbar sein. So wie bisher die vielen Länder wie Niederlande, Portugal, Tschechien und so weiter, die haben alle ihre eigene Drogenpolitik gemacht, die in einer gewissen Weise abgewichen ist von dem Europa-Modell. Man wird eben jetzt zentral in Europa auch die Politik ändern müssen. Es geht auf jeden Fall, dass es mit der UNO-Vereinbarung, mit der UNO-Konvention vereinbar ist. Das ist hinreichend auch rechtswissenschaftlich nachgewiesen worden.
Sagt Professor Lorenz Böllinger. Vielen Dank. Hasch als Inspirationsquelle, das war für die Dichter der Beat Generation eine Selbstverständlichkeit, aber sie waren längst nicht die Ersten. Auch im 19. Jahrhundert hat der Haschisch-Rausch Autoren schon beflügelt. Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Ernst Jünger zum Beispiel haben sich auch in ihren Werken damit auseinandergesetzt. Die Wahrnehmung von Musik wird durch den Cannabis-Rausch verändert. Reggae gilt als typische Kiffermusik. Die Ruhrpott AG, das sind deutsche Hip-Hopper aus Bochum der 90er Jahre, Westwinde kommen aus Holland und der Song Westwinde beschreibt, was Hasch und Marihuana mit der Kreativität machen.
Wenn Westwinde wehen, kannst du Ultraschall sehen, wahrnehmen, Überfall neuer Sonnensystem. Wir sind übermal gegenwärtig, Hanfstern Galaktika, Harz aber herzlich. Wenn Westwinde wehen, kannst du Ultraschall sehen, wahrnehmen, Überfall neuer Sonnensystem. Wir sind übermal gegenwärtig, Stern Galaktika, Harz aber herzlich. Chronischer Cannabinolmischer, Betitel ein Rauschmittel, selbst Odol ist alkoholischer. Ich bin nicht unbedingt aktiver mit Sativa, doch cannabinoider Einfluss macht den Reimfluss melodischer, nicht aggressiver, breiter, Freestyle weiter, auch ohne Fieber. Schieber, Schieber, stärkt und schwächt mich, langsam verlässt mich das Kurzzeitgedächtnis. Verkehr mit Marihuana, geistig nicht geschlechtlich, hätte ich schon mal gelesen. Dann als Prophet von 68, die Blüte meiner Jugend verglühte in einer Tüte. Selbst die Passivraucher nahmen auch ein paar Züge und tanzten auf Homegrown-Version, die wir pflanzen. Glaub sogar in meinem Telefon von Pflanzen. Ein Hauch von Indica bläst windiger als Orkanböen zum Föhn und macht meine Texte sinniger. Stärke 12 auf der Dichterskala, komm als Shakira auf deine Gala, bete zum Buddha wie geiler Name. Wenn Westwinde wehen, kannst du Ultraschall sehen, wahrnehmen, Überfall neuer Sonnensystem. Wir sind übermal gegenwärtig, am Stern Galaktika, Harz aber her.
Westwinde, HR2 Kultur der Tag, Legalize Himbeereis, die Diskussion um Cannabis. Wir haben es gehört, die Ampelkoalition könnte tatsächlich eine andere Drogenpolitik verfolgen. Unter der möglichen neuen Regierung könnte Cannabis legalisiert werden. Die Frage nach Sinn oder Unsinn dieses Unterfangens hat nochmal neue Würze bekommen, seitdem vor ein paar Tagen eine Studie der Universität Düsseldorf offengelegt hat, dass wir in Deutschland jedes Jahr mehr als 4,7 Milliarden Euro an Steuern einnehmen würden, wenn Cannabis hierzulande legal wäre. Juli Rutsch, unsere Wirtschaftsreporterin, hat sich die Zahlen genauer angeschaut.
27.000 neue Arbeitsplätze auf einen Schlag. So viele könnten wir in Deutschland dazu gewinnen, wenn wir das Rauschmittel Cannabis legalisieren würden. Parallel dazu würden die Steuereinnahmen in Deutschland deutlich wachsen, und zwar auf mehr als 4,7 Milliarden Euro. jedes Jahr. Georg Wurth, Geschäftsführer vom Deutschen Hanfverband, spricht sich schon seit Jahren für eine Legalisierung aus. Allein aufgrund der hohen Umsätze auf dem Schwarzmarkt.
Wir gehen davon aus, dass derzeit auf dem illegalen Cannabismarkt in Deutschland 400 Tonnen Cannabisprodukte verbraucht werden von gut 4 Millionen Konsumenten, die in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert haben und dabei eben einen Umsatz im einstelligen Milliardenbereich erzielt wird.
Die Universität Düsseldorf hat ausgerechnet, allein eine entsprechende Cannabissteuer würde fast 2 Milliarden Euro in die deutschen Kassen spülen können. Georg Wurth vom Hanfverband.
Sowohl direkte Steuern auf Cannabis, wie wir das bei Alkohol auch haben, oder Tabaksteuer, würde es dann eine Cannabis-Steuer geben und dazu kommen dann andere normale Unternehmenssteuern wie Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, auch Lohnsteuer, weil auch viele Arbeitsplätze neu entstehen würden.
Die Zahlen lassen sich auch aus den Erfahrungen anderer Länder ableiten und auf Deutschland übertragen, sagt Wurth. In den USA sei die Cannabisbranche der am schnellsten wachsende Wirtschaftszweig, quasi ein Jobmotor. Eine Legalisierung von Cannabis würde außerdem hohe Kosten einsparen, nämlich für Polizeieinsätze und juristische Verfahren. Geschätzte 1,5 Milliarden Euro.
Die Polizei jagt die Leute, die im Zweifelsfall, wenn die noch Zahlen brauchen in der Statistik, dann gehen die einmal bei schönem Wetter am Fluss lang und nehmen die ganzen Kiffer mit, sozusagen, machen die Strafverfahren. Und das verursacht bei der Masse der Verfahren Kosten. Wir haben über 200.000 Strafverfahren die letzten Jahre pro Jahr gehabt wegen Cannabis, die meisten gegen Konsumenten. Das sind jetzt pro Fall dann nicht so riesige Kosten. Aber trotzdem entsteht eine Menge Verwaltungsaufwand und in der Masse der Verfahren ist das durchaus ein Brocken, der in der Kriminalstatistik spürbar ist.
Dass sich mit Cannabis Geld machen lässt, zeigt der bereits legalisierte Markt rund um das Rauschgift. Allein der medizinische Bereich ist im Vergleich zum vergangenen Jahr erneut um 20% gewachsen. Aber weil Hanf in der Kosmetikindustrie angekommen ist, als Textilfaser genutzt wird oder daraus Dämmmaterialien gewonnen werden, wächst der legale Markt weiter, sagt Jürgen Neumeier vom Branchenverband Cannabiswirtschaft.
Ja, es melden sich hier bei uns im Branchenverband eigentlich wöchentlich Leute, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie nicht einen Shop eröffnen oder in den Anbau einsteigen und so weiter. Also insofern Wachstum in allen Bereichen der legalen Cannabiswirtschaft.
Hanfprodukte wie etwa Öle, Nahrungsergänzungsmittel oder Baumaterialien enthalten aber kein bis nur sehr wenig THC, also keine berauschende Wirkung, sondern einen anderen aus Hanf gewonnenen Stoff, das CBD, dem heilende Kräfte nachgesagt werden, wie etwa schmerzstillend oder entzündungshemmend. Genaue Einschätzungen, wie viele Umsätze mit CBD-Produkten generiert werden, gibt es nicht. Neumeier geht von etwa 200 bis 400 Millionen aus.
Das Potenzial, so wird es bei etlichen Forschern eingeschätzt, von Cannabis ist aber weit höher. Und insofern wird man auch in diesem Bereich sicherlich nochmal Heilmittel, Nahrungsergänzungsmittel oder eben sogar Arzneimittel in Zukunft sehen.
Dazu braucht es aber mehr Forschung, die in Deutschland noch zu wenig stattfinde.
Was für Aussichten. Weniger Strafverfahren, mehr Einnahmen. Es ist ja auch leicht nachvollziehbar, würde man den Besitz, Konsum und Verkauf von bisher illegalen Cannabisprodukten legalisieren, dann hätte das auch wirtschaftliche Folgen. Positive Folgen eben, davon sind viele überzeugt. Es gibt schon diese konkreten Berechnungen dazu, wie viel Mehreinnahmen erzielt werden könnten durch eine Cannabissteuer, wie viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstünden und was man bei der Strafverfolgung alles einsparen könnte. Wir haben das gerade gehört und wollen das vertiefen mit Professor Justus Haukapp, Wirtschaftswissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Herausgeber der Perspektiven der Wirtschaftspolitik. 4,7 Milliarden an Mehreinnahmen, Herr Professor Haukapp. Wie kommt diese Summe denn eigentlich zustande? Wie haben Sie das berechnet?
Also man kann das erstmal in zwei Gruppen grob einteilen. Das eine sind zusätzliche Steuereinnahmen und Einnahmen aus Sozialversicherungsbeiträgen. Das ist die eine Gruppe. Und das andere sind Kosteneinsparungen bei Polizei und Justiz. Der große Block sind die Steuereinnahmen. Das sind ungefähr 3,4 Milliarden. Und 1,3 Milliarden etwa sind Kosteneinsparungen, ganz grob.
Wenn der Staat so viel einnehmen könnte über eine Cannabissteuer und alles, was damit zusammenhängt, dann hätte der Staat doch gar kein Interesse mehr daran, dass wenig konsumiert wird, oder?
Der Finanzminister vielleicht nicht, aber der Finanzminister alleine stellt ja nicht die Regierung. Es gibt ja auch noch einen Gesundheitsminister. Von daher, wir sehen das ja auch bei der Tabaksteuer. Natürlich ist das ein ambivalentes Verhältnis. Irgendwie wollen sie die Tabaksteuer gern einnehmen, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Politik auch darauf ausgerichtet ist, die Leute vom Rauchen abzubringen.
Wie sieht das denn bei den Arbeitsplätzen aus? Schafft die Legalisierung tatsächlich neue Arbeitsplätze?
Eigentlich nein. Das mag einige überraschen. Aber ich sage mal, die Arbeitsplätze gibt es ja schon. Denn schon heute wird Cannabis konsumiert. Schon heute gibt es einen Markt. Das ist ein Schwarzmarkt. Aber es wird Ware gegen Geld getauscht. Cannabis wird angebaut. Das heißt also, da sind schon Leute in der Cannabis-Schwarzwirtschaft tätig. Das würde dann eine legale Wirtschaft werden. Von daher sage ich, die Arbeitsplätze werden legalisiert. Das sind unseren Berechnungen zufolge ungefähr 27.000, mit denen man rechnen kann. Der ganz wesentliche Teil ist im Handel, dann in den Cannabis-Fachgeschäften tätig. Aber natürlich auch im Anbau, in der Verarbeitung würden Arbeitsplätze entstehen und die werden dann sozialversicherungspflichtig, zumindest in großen Teilen, so sagen sie nicht selbstständig tätig sind. Und das wäre natürlich ein großer Vorteil, auch wirtschaftlich.
Noch haben wir einen Schwarzmarkt, wir haben Dealer, wir haben diese Kriminalisierung und Strafverfolgung. Wie viel Kontrolle würde der Staat denn über den Markt und die Distribution bekommen im Falle einer Legalisierung?
Also man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass der Schwarzmarkt völlig verschwinden würde. Also selbst bei Tabak haben wir noch Tabakschmuggel. Das wird man nie ganz los, das Problem. Vor allen Dingen wird es auch nach wie vor Jugendliche geben, die sich das auf illegale Weise besorgen. Ob das jetzt von einem Freund ist, der über 18 ist, der das Ganze dann besorgt, oder eben doch noch ein paar Dealer im Park rumstehen. Also die Erfahrung aus Colorado, das ist ja der Bundesstaat, der schon am längsten legalisiert hat in den USA, die sind ganz aufmunternd. Die gehen momentan von einem Schwarzmarkt von 20-30% aus. Das heißt also 70-80% des Ganzen finden im legalen Markt statt.
Und welche Folgen hätte das für die Preisentwicklung? Würde der Stoff teurer?
Das ist wichtig, dass er nicht zu viel teurer wird. Denn wenn man den Schwarzmarkt wirklich austrocknen will, dann muss man dafür sorgen, dass es nicht allzu viel teurer wird. Also die Erfahrungen zeigen, ein ganz klein bisschen teurer darf es vielleicht sogar sein, weil immerhin ist das dann ja qualitätsgesicherte Ware. Da sind keine Streckmittel mehr drin, da sind keine Verunreinigungen und so weiter. Aber momentan haben wir im ganz groben Durchschnitt so einen Preis von etwa 10 Euro pro Gramm. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt auch günstigeres Cannabis, es gibt auch teurere Produkte, aber im Durchschnitt. Und das ist der Preis, an dem wir uns auch orientiert haben. Viel teurer darf es nicht werden. Das heißt also, die Steuer, die man ja auf die Cannabisprodukte dann draufsetzt, die darf auch nicht zu hoch sein, denn sonst hat man nicht nur gar keine Steuereinnahmen, weil dann der Schwarzmarkt bestehen bleibt, sondern auch die ganzen anderen Schwarzmarktprobleme. Das heißt also, wir würden vorschlagen, am Anfang vielleicht mit einer Steuer von 4 Euro, 4,50 Euro nicht mehr reinzugehen in den Markt, sonst hat man die Gefahr, dass das Ganze zu teuer ist und der Schwarzmarkt da nach wie vor erhalten bleibt.
Nehmen wir mal an, es käme so und der Staat würde über diese nicht unerheblichen Mehreinnahmen verfügen nach einer Legalisierung von Cannabis. Wofür würde das Geld genutzt werden?
Nun gut, das ist ja in der Demokratie eine Sache des Parlaments, wofür das Geld eingesetzt werden sollte. Es sind auch unterschiedliche Steuerarten, die wir berechnet haben. Der ganz große Teil ist die Cannabissteuer. Darüber könnte dann der Bundestag entscheiden. Es gibt auch andere Steuerarten, Gewerbesteuer, die Umsatzsteuer, die gehen in Teilen an die Kommunen, an die Länder. Das ist also unterschiedliche Parlamente, die dazu entscheiden haben. Wir würden aber vorschlagen, dass also gerade am Anfang einer Legalisierung man doch sehr viel Geld in Informationskampagnen, Aufklärung, Prävention steckt, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, das würde jetzt legalisiert, weil das so harmlos wäre, das Ganze, sondern im Gegenteil, gerade weil es nicht so harmlos ist, wird es legalisiert. Gerade weil man wieder die Kontrolle über Jugendschutz und Gesundheitsschutz zurückgewinnen will, dann sollte man auch mehr in die Prävention stecken. Heute scheitert das ja teils am Geld. Das sagt, wir haben aber nicht so viel Geld, um mehr für Prävention auszugeben. Das ist ja hier dann eigentlich eine fantastische Sache. Dann hat man mehr Geld, um das für Prävention auszugeben.
Und deshalb wird das ja auch genau so gefordert, dass bei einer Legalisierung eben dann die Mehreinnahmen in die Prävention fließen müssten. Wie sieht es denn mit den Erfahrungen aus anderen Ländern aus? Inwieweit sind die in Ihre Berechnungen mit eingeflossen?
Die sind mit eingeflossen. Wir haben natürlich geguckt, wie verändern sich Konsummuster, was von diesen veränderten Konsummustern ist wiederum eine Folge der Legalisierung. Und das ist alles nicht ganz trivial. Wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, guck mal in Colorado, da ist ja der Konsum nach der Legalisierung angestiegen, dann würde ich sagen, das stimmt, das ist richtig, aber das sagt uns rein gar nichts, weil in den 10 Jahren vor der Legalisierung ist in Colorado auch der Konsum angestiegen und dieser Trend hat sich in gewisser Weise fortgesetzt. Und wenn wir dann vergleichen, andere US-Bundesstaaten, die nicht legalisiert haben, die gesagt haben, das Ganze bleibt illegal, da sehen wir den gleichen Trend, auch da ist es gestiegen. Also von daher muss man eigentlich gucken, ist es in Colorado stärker gestiegen als in anderen Bundesländern, es auch gestiegen ist. Und da sehen wir eigentlich, das ist nur noch ein ganz kleiner Effekt. Und wenn man noch genauer reinguckt und sagt, woran liegt das denn? Warum ist es denn dann doch noch gestiegen? Dann sehen wir, naja gut, zum einen ist es eine touristische Nachfrage möglicherweise. Ja, zum anderen sind es aber auch gerade die Älteren, die dann mehr konsumiert haben. Also ich sage mal ein bisschen salopp, die Althippies, die gesagt haben, naja, im Park hole ich mir nichts, aber wenn es das jetzt im Geschäft gibt, dann kaufe ich mir doch mal was. Wobei das eben nicht die Leute sind, um die wir uns gesundheitspolitisch wirklich Sorgen machen. Da machen wir uns ja Sorgen um die Teenager und die anderen Intensivnutzer, aber die Teenager ganz besonders, weil es da eben auch besonders gesundheitsgefährdend ist. Und da sind die Entwicklungen sehr positiv. Da ist es nämlich sogar zurückgegangen, der Konsum. Und das ist ja doch für viele erstmal ein bisschen überraschend. Aber als Ökonom ist es gar nicht so überraschend, weil es gibt einfach viel weniger Dealer in Colorado, bei denen man was kaufen kann. Weil für die Dealer ist es nicht mehr so interessant. Denen ist ja 2/3 des Marktes weggebrochen. Und von daher gibt es auch weniger Leute, die im Park rumstehen und was verkaufen.
Über diesen Aspekt werden wir später noch sprechen. Professor Justus Haukapp, einer derjenigen, die ausgerechnet haben, was eine Cannabis-Legalisierung für die Wirtschaft bedeuten würde, mit wie viel Mehreinnahmen der deutsche Staat da rechnen könnte. Herr Professor Haukapp ist Wirtschaftswissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Vielen Dank. Es gibt bekiffte Musiker, es gibt Texte zur Hanfkultur oder die musikalische Performance für ein mehr oder weniger zugedröhntes Publikum. Oder alles zusammen. Die Gruppe Seed aus Berlin bewegt sich irgendwo zwischen Reggae, Hip-Hop und Dancehall. Den Song, den wir hören, der heißt Sinsemilla. Das ist eine besonders starke Form von Marihuana. Und zum besseren Verständnis muss man auch noch wissen, Spliff ist eins der vielen Worte für den Stoff.
Maybe boy, it's something different than this. A lot more than a spliff terror. Sweet leafy lady, lass uns auf dein Zimmer gehen. Leg mich übers Knie, Mary Joanna, ich will die Sterne sehen. Du bist so gut, Darling, ich vergess die Zeit um mich rum. Solange ich morgen weiß, wie ich heiß, nehm ich dir gar nichts krumm. Du, manche deiner Massenkunden bleiben nur für ein paar Stunden. Für die einen bist du der Retter, andere schickst du auf die Bretter. Tschuh, da klappt der Kopf auf Klang, Übergang von der einen Welt zur anderen. Dann Verstand ist gefangen. Manchmal, wenn ich mit roten Augen aufstehe und mich im WC-Spiegel quasi dich bei der Arbeit sehe, dann lass ich eure Durchlauch durchraucht in der Ecke stehen. Irgendwann werd ich dich wiedersehen. Oh boy, need a lover like this. Let me be your spliff therapist.
Legalize Himbeereis, die Diskussion um Cannabis. HR2 Kultur der Tag. Die Strafverfolgung von Cannabiskonsum und Besitz ist weltweit verbreitet. Es gibt sogar Länder, da droht die Todesstrafe für Menschen, die mit Cannabis erwischt werden. Und das muss gar nicht viel sein. In Malaysia, Singapur oder den Philippinen zum Beispiel. Marokko fährt inzwischen einen liberaleren Kurs. Im zweitgrößten Haschanbaugebiet der Welt ist der Anbau für medizinische und kosmetische Zwecke jetzt legal seit diesem Jahr. Und damit ist das Leben der Bauern ein bisschen leichter geworden. Dunja Sadaki hat sich im Anbaugebiet umgehört.
Mohammed Lmrabet läuft in seinem langen braunen Gewand den Hang entlang. Nur wenige Schritte den Abhang hinunter, da sind sie schon zu sehen. Kleine, grüne, zarte Pflanzen, wohin das Auge reicht. Cannabis.
Das sind Hanfpflanzen oder das traditionelle Kifbeldi. Jetzt ist aber nicht die Zeit für die Ernte. Erst im August.
Frühsommer in Issagin, einer 1600 Einwohner Kleinstadt in der Region Al-Hosima, im Norden Marokkos. Die Region ist für den bislang illegalen Cannabisanbau bekannt. Seit Jahrhunderten schon leben die Menschen hier von Hanfpflanzen. Überleben, so nennt es Cannabisbauer Mohammed El-Mrabet.
Es sind die Mafias, die Geld verdienen, aber der Bauer hat nur harte Arbeit. Er lebt im Elend.
Das sollte sich eigentlich nun ändern. Marokko hat den Cannabisanbau legalisiert, für den medizinischen und kosmetischen Gebrauch. Die neue Gesetzeslage habe in Issegen erst einmal für Erleichterung gesorgt.
Vorher haben wir im Untergrund gearbeitet. Jetzt gehen wir erhobenen Hauptes an die Öffentlichkeit. Dass diese Landwirtschaft verboten war, darunter haben die Menschen gelitten. Wenn du zum Beispiel ein Problem mit den Nachbarn hattest, konnten sie eine Falschanzeige gegen dich machen und auf einmal standest du wegen Cannabis vor Gericht. So haben die Menschen immer nur wie auf Bewährung gelebt und es war an ihnen, ihre Unschuld zu beweisen.
Wer durch die Kleinstadt Issegen fährt, dem kann der Ort schon einmal düster vorkommen. Dicker Nebel zieht durch die Stadt, die Straßen sind kaputt und löchrig, es ist schlammig. Viele, vor allem junge Männer, lungern auf der Straße herum. Ein paar Anrufe und wir können uns mit Youssef und Mohammed treffen. Das Einzige, was es hier an Arbeit gebe, sei das Cannabis, erzählt Mohammed. Ihm und Youssef macht das Hoffnung. Sie fordern, dass nur die historischen Cannabis-Anbaugebiete produzieren dürfen.
Wenn die Legalisierung auf nationaler Ebene verallgemeinert wird, wird es Probleme geben. Unsere Region wird sterben. Sie ist derzeit tot.
Und nur beim Cannabis könne es nicht bleiben, sagt Youssef. Infrastrukturprojekte müssten her für Bildung, Arbeit, Straßen, Krankenhäuser. Dabei hat Marokko viel vor mit dem Anbau von Cannabis. Das Land verspreche sich davon jährlich enorme Summen für die Staatskassen, sagt Abdullah Nouro. Er gehört zu einer Initiative, die Familien und deren Nachkommen repräsentiert, die seit Generationen von Cannabis leben.
Der Staat hat sich immer den sozialen Frieden mit Cannabis in der Region gekauft. Und es ist nicht nur der marokkanische Staat, der dadurch profitiert hat. Auch die europäischen Staaten. Die Cannabiswirtschaft hat in den 80er, 90er bis zu den 2000er Jahren vielen Menschen auf den Cannabisfeldern Arbeit verschafft. Wären die Menschen nicht so für die Saisonarbeit beschäftigt gewesen, hätten Abertausende mehr an Migration nach Europa gedacht.
Abdullah Nouro und viele Cannabisbauern hoffen nun, dass der Staat seine Cannabisindustrie in der Riffregion ansiedeln und damit das ganze Gebiet aus der Armut holen wird.
Fluchtursachenbekämpfung mit Cannabisanbau, das ist nochmal ein ganz neuer Aspekt. Ich habe es ja schon erwähnt, der Hanfanbau und die Nutzung seiner berauschenden Wirkung hat lange Tradition. Auch die medizinische, die heilende Wirkung der zahlreichen Substanzen in dieser außergewöhnlich vielseitigen Pflanze war den Menschen schon früh bekannt. In Europa ist der Cannabiskonsum aber erst im 19. Jahrhundert so richtig angekommen. Die Kriminalisierung von Cannabis ist eine neuzeitliche Entwicklung. Dr. Bernd Werse vom Center for Drug Research an der Uni Frankfurt, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Mit der Kriminalisierung hat man sich ja viel genommen, was man gerade erst entdeckt hatte. Hanf ist ja vielseitig einsetzbar. Stoffe aus Hanf sind haltbarer als Baumwolle. Die Pflanze ist super für die Böden. Das ist alles eine ganze Zeit lang in Vergessenheit geraten. Da müssen ja sehr starke Kräfte am Werk gewesen sein, die das durchsetzen konnten.
Ja, also Lorenz Böllinger hat es ja vorhin schon angesprochen, also das Cannabisverbot hat eine ziemlich komplexe Geschichte und es ist jetzt ungefähr 100 Jahre her, dass quasi weltweit ein Bann auch unter anderem auf Cannabis, auch auf andere Drogen ausgesprochen wurde und in der Folge hat man dann wirklich eben nicht nur die Droge an sich, sondern auch alles andere, was man mit der Pflanze machen kann, quasi eliminiert, indem es wirklich quasi dieses weltweite Regime gab, das verhängt hat.
Viele Menschen denken, wenn sie Cannabis hören, sofort an die Hippie-Kultur. Warum war Cannabis gerade da so in?
Ja, das hat auch so ein bisschen was mit der komplexen Geschichte des Cannabis-Gebrauchs zu tun. Also die erste popkulturelle Repräsentation von Cannabiskonsum hat eigentlich einige Jahrzehnte vorher in dem frühen Jazz stattgefunden, wo es durchaus viele auch namhafte Jazzmusiker gab, wie zum Beispiel Louis Armstrong, die also relativ offen quasi ihren Cannabiskonsum propagiert haben. Gleichzeitig fiel es aber eben auch in die große Verteufelungskampagne. Nachdem in den USA Cannabis verboten worden war, war man eben gerade in der Nachkriegsära sehr, sehr darum bemüht, also und auch mit ganz harten Mitteln, dem einen Riegel vorzuschieben, was unter anderem auch rassistische Gründe hatte, also weil unter anderem eben schwarze Jazzmusiker, aber eben auch Mexikaner etc. die Gruppe waren, in dem das besonders konsumiert wurde. Und als dann so die Hippie-Bewegung aufkam, da gab es quasi noch so ein kleines Bindeglied dazwischen. Allein das Wort Hippie war eigentlich schon abgeleitet von Hipstern, was eigentlich die weißen Anhänger der schwarzen Jazzmusik gewesen sind. Und da hat es quasi so eine leichte kulturelle Übertragung gegeben, was eben auch noch zusätzlich dadurch gefördert wurde, dass das Cannabisverbot als sehr ungerecht angesehen wurde und es eben auch diese zusätzliche politische Dimension gab.
Und gerade in diesem kulturellen Bereich ist das Verbot eigentlich mehr oder weniger wirkungslos geblieben, oder?
Kann man so sagen. Also die Hippie-Bewegung, markiert quasi den Anfang eigentlich einer weltweiten Propagierung von Cannabis als Jugenddroge, etwas, womit man jetzt auch nicht unbedingt so ganz glücklich sein kann, weil wir haben ja auch schon gehört, gerade für Jugendliche ist es mit Sicherheit gefährlicher als für Erwachsene, aber das ist etwas, wo man eben jetzt auch nicht mehr zurück kann. Und wenn man sich so die Produkte der Popkultur seit dieser Zeit anguckt, taucht das eigentlich in allen möglichen Stilrichtungen auf und es gab immer wieder quasi neue Wellen an Musikern und sonstigen Protagonistinnen und Protagonisten der Popkultur, die das auch propagiert haben.
Sie untersuchen ja jedes Jahr, wie sich der Konsum entwickelt in Frankfurt. Wo stehen wir da momentan?
Ja, also dazu muss man sagen, Frankfurt ist die einzige Großstadt in Deutschland, die sich die eine jährliche Befragung dazu macht unter Jugendlichen. Und man muss auch dazu sagen, dass Großstädte, was diese Entwicklung angeht, was Drogentrendentwicklung angeht, oft so eine Art Avantgarde-Funktion einnehmen. Und da sahen wir vor einigen Jahren, 2015, 2016 rum, einen Peak, was die Cannabis-Verbreitung anging. Also da haben tatsächlich so viele wie in den ganzen Jahren zuvor nicht Cannabis konsumiert unter den Jugendlichen. In den letzten Jahren ging es allerdings relativ deutlich zurück. Und gerade die Anzahl derer, die überhaupt schon mal Cannabis ausprobiert hat, ist so niedrig wie in keiner Erhebung zuvor. Was allerdings wahrscheinlich damit zu tun hat, dass es einen noch viel stärkeren Trend gibt, nämlich den Trend zum Nichtrauchen. Also es gibt immer weniger Jugendliche, die überhaupt sich wagen, sozusagen etwas in Rauchform zu sich zu nehmen.
Bei der Hippie-Generation ging es ja auch sehr stark darum, dass man sich von der Elterngeneration abgegrenzt hat, irgendwie was Provozierendes auch machen wollte. Welche Wirkung könnte eine Legalisierung von Cannabis haben auf das Image von dieser Droge? Der Reiz des Verbotenen wäre ja weg.
Ja, also das ist auch etwas, was ich schon seinerzeit in meiner Dissertation, in der es um Cannabis in Jugendkulturen gibt, beobachten konnte über verschiedene Jugendkulturgenerationen hinweg, dass auch gerade diese Hippie-Generation, auch so diese Gegnerschaft zum Verbot, da immer noch ein ganz wichtiger kultureller Orientierungspunkt ist und aber eben auch oft einfach damit verbunden, ja, es ist ja total ungerecht, dass Cannabis verboten ist und deswegen machen wir es erst recht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt zu einer riesigen Rückgang führen könnte. Wir haben ja vorhin auch schon was gehört darüber, wie sich das zum Beispiel in den USA oder in Kanada entwickelt hat. Es hat teilweise Rückgänge gegeben, die sind aber nicht besonders deutlich ausgefallen. Es mag vielleicht auch ein paar geben, die, wenn Cannabis legalisiert wird, das dann deswegen ausprobieren. Aber das wird sich wahrscheinlich ungefähr ausgleichen mit denen, die aufgrund des Reiz des Verbotenen das gar nicht erst versuchen.
Das Kiffen steigert möglicherweise die Fantasie, die Kreativität, aber nicht unbedingt die Leistungsfähigkeit. Und bei sehr frühem Konsum in der Pubertät, darüber werden wir noch sprechen, da wirkt es unter Umständen verheerend auf die Hirnentwicklung. Aber gerade diese Leistungssteigerung ist ja bei vielen Drogen eine gewünschte Wirkung. Kokain ist deshalb auch die Droge in den Chefetagen. Hat Cannabis das Zeug zur Zukunftsdroge in unserer leistungsorientierten Gesellschaft?
Naja, also ich würde jetzt einfach mal vermuten, wie ja eben auch Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass sich womöglich gar nicht so viel ändern wird an dem Gesamtkonsum. Es wird immer eine gewisse Anzahl an Leuten geben, die daran interessiert sind, auch durch Cannabis runterzukommen. Es gibt zum Beispiel auch nicht wenige Leute, die einfach Alkohol nicht mögen oder nicht gut vertragen oder so und deswegen quasi komplett oder weitgehend auf Alkohol verzichten und stattdessen sich ab und zu mal mit Cannabis entspannen wollen. Und ja, also was so Drogen zur Leistungsfähigkeit angeht, bin ich auch immer recht vorsichtig, weil auch leistungssteigernde Drogen werden doch in den meisten Fällen nicht unbedingt zur tatsächlichen Leistungssteigerung eingesetzt. Sowas wie Kokain oder Speed oder Ecstasy wird ja doch oft im Freizeitkontext verwendet und insofern sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt quasi einen Widerspruch oder jetzt irgendwie eine Trendwende jetzt von der Leistungssteigerung zu einer Leistungsminderung, was den Drogenkonsum angeht.
Dr. Bernd Werse vom Center for Drug Research an der Uni Frankfurt. Vielen Dank. Durch Hanfkonsum steigert sich das körperliche Wohlbefinden. Wenn es gut läuft, der Appetit wird gesteigert und die Lust auf Sex. Die euphorische Phase hält 1 bis 2 Stunden an. Danach geht es dann eher ruhiger zu. Dann wird man schläfrig. In welcher Phase der deutsche Rapper und Reggae-Musiker Green bei der Aufnahme von Weihnachtsmann war?
Liebes Kind, ich bin der Weihnachtsmann. Gib dein Vater diesen Keks, er ist gleich entspannt. Und wenn du mich oben auf dem Schornstein siehst, dann nur weil ich da wie an einer Bon dran zieh. Ja, mein liebes Kind, ich bin der Weihnachtsmann. Und bitte nicht verwechseln mit dem Weihnachtsmann. Der Unterschied zu ihm, ich bin high verdammt. Und versteck mich vor deinem Vater im Kleiderschrank. Ich sitz da und roll mir einen Ofen. Aus meinem Mund kommen Wolken geflogen. Keinen Sack, nur ein Beutel voll Drogen. Das Feuerzeug lodert, die Knolle nicht ohne. Die Lichtlein angezündet, Freude zieht in jeden Raum. Sagt mir, Kinder, habt ihr Wünsche, heute erfülle ich jeden Traum. Leuchte Licht mit hellem Schein, von Quarters Bliff, da werde ich high. Duftet das gut, ich freu mich auf die Leckereien. Statt Schnee fallen Blüten vom Himmel. Fröhliche Stimmung, es riecht süß nach Vanille. Grün ist die Brille, ein Scheintlein brennt. Das 1, dann 2, dann 3, dann 4. Hallo liebes Kind, ich bin der Weihnachtsmann. Gib dein Vater diesen Keks, er ist gleich entspannt. Und wenn du mich...
Der Weihnachtsmann, wir haben ja bald den ersten Advent. Kanada gehört zu den Ländern, die Cannabis bereits legalisiert haben. Seit 3 Jahren darf man Cannabis besitzen, erwerben und konsumieren, wenn man mindestens 19 Jahre alt ist und mehr als 30 Gramm darf man nicht dabei haben. Der Verkauf läuft über staatlich lizenzierte Abgabestellen. Welche Erfahrungen man in Kanada gemacht hat, das berichtet Peter Mücke.
Als in Kanada im Oktober 2018 Cannabis legalisiert wurde, standen Menschen stundenlang Schlange. Jedenfalls dort, wo es entsprechende Shops gab. Wir mussten erst lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Legalisierung und dem Moment, an dem wir erste Geschäfte öffnen konnten. In der bevölkerungsreichsten kanadischen Provinz Ontario hat es 8 Monate gedauert, bis es überhaupt Läden gab, sagt David Hammond von der University of Waterloo, 100 Kilometer westlich von Toronto. Der Experte für das öffentliche Gesundheitswesen begleitet die Legalisierung von Cannabis in Kanada mit einer groß angelegten Studie. Wir hatten über 90 Jahre einen gut laufenden illegalen Markt für Cannabis. Innerhalb von 3 Jahren sind immerhin die Hälfte der Konsumenten gewechselt und kaufen jetzt legal ein. Und es werden immer noch neue Shops eröffnet und immer mehr Leute wechseln. Es ist ein Prozess und der braucht Zeit.
It's a process and that process takes time.
In Ontario etwa, bis die Provinz die strengen Auflagen geprüft und den Shops die notwendige Lizenz erteilt hatte. Die riesigen, extra angebauten Mengen Cannabis konnten nicht verkauft werden. Viele Kunden gingen weiter zu ihrem lokalen Dealer und tun das auch weiterhin, trotz des inzwischen besseren legalen Angebots, sagt Daniel, der den YouTube-Kanal Canadian Cannabis betreibt.
Unfortunately, how they have it set up.
Leider ist es gesetzlich so geregelt, dass man sich in den Läden das Produkt nicht ansehen kann, bevor man es kauft. Kein Wunder, dass die Leute nicht blind kaufen und dafür noch mehr bezahlen wollen als auf der Straße, wo ich mir ansehen kann, was ich kaufe. Und das macht den Sprung in den legalen Markt für viele natürlich noch schwerer. Doch Wissenschaftler Hammond glaubt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der illegale Markt in Kanada keine große Rolle mehr spielen wird. In den US-Bundesstaaten, in denen Cannabis legal ist, werde inzwischen zu 80-90% in den Shops eingekauft. Insgesamt seien die Erwartungen in Kanada einfach zu hoch gewesen, sagt er. Auch bei den Herstellern. Es gab völlig überzogene Berechnungen über die Größe des Marktes und den möglichen Profit. Inzwischen hat sich das normalisiert, aber jetzt drängen die Hersteller darauf, dass sie mehr werben dürfen. Wir haben hier sehr strenge Regeln dafür, denn wir wissen von Alkohol und Tabak, dass Werbung vor allem neue, junge Leute anwirbt und nicht die vorhandenen Konsumenten. Und deshalb ist das Werbeverbot ein sehr wichtiger Teil der Cannabis-Strategie.
That's been a really important part of the cannabis legalization.
Und auch ein Grund dafür, dass die Zahl der Cannabis-Nutzer seit der Legalisierung nur leicht gestiegen ist, sagt Hammond. Allerdings war Kanada auch schon immer ein Land der Kiffer. 60% der Bevölkerung hatten schon mal Kontakt mit Cannabis, ein Viertel konsumiert regelmäßig. Vielleicht ist der Markt auch einfach gesättigt. Viel wichtiger sei ohnehin diese Erkenntnis, so der Wissenschaftler. Laut unseren Untersuchungen hat die Legalisierung nicht dazu geführt, dass Minderjährige mehr konsumieren oder ihre Einstellung zu Cannabis verändert haben. Das ist das, was erreicht werden sollte, die Konsumenten vom illegalen Markt holen, ohne junge Leute anzulocken. Bezogen auf die jungen Leute war das also bis jetzt schon ein Erfolg.
Das liegt auch am Werbeverbot, das mit dazugehört zur Legalisierungsstrategie in Kanada. Legalisiert ist der Konsum in Kanada für Menschen, die älter sind als 19 Jahre. Und wie wir gehört haben, hat es in Kanada nicht dazu geführt, dass mehr Jugendliche Cannabis konsumieren. Genau das aber ist die Sorge von Professor Dr. Rainer Thomasius, Psychiater am Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Renk.
Wie alt sind Ihre Patienten denn so im Durchschnitt?
Ja, die Jüngsten kommen mit 13 und die Ältesten sind 21 Jahre alt. 1200 Behandlungsfälle pro Jahr. Alle beziehen sich auf die cannabisbezogenen Störungen.
Und welche Probleme, welche Störungen treten bei so jungen Menschen auf, wenn sie Cannabis rauchen?
Das sind Suchtentwicklungen vor allen Dingen. Das Gehirn reagiert sehr sensibel auf die Anflutung der Cannabinoide und führt dann mitunter zu Psychosen, zu Hirnschädigungen. Cannabis-bezogene Suizide spielen leider auch eine immer größere Rolle. Schulversagen, psychosoziale Entwicklungsstörungen. Also eine Entwicklung bei den Kindern und Jugendlichen, die wir in dieser Schnelligkeit und der Dramatik der Abläufe einer Suchtentwicklung im Erwachsenenalter nicht beobachten. Deshalb stehen wir Kinder- und Jugendpsychiater und auch die Dachgesellschaft der Kinder- und Jugendmediziner so kritisch einer Legalisierungsbestrebung gegenüber, denn wir befürchten, dass der Konsum bei jungen Menschen zunehmen wird. Da haben wir eine ganz andere Position als Ihr Beitrag ist eben eingespielt hat. Die Daten aus Kanada, die vorliegenden aus Schüleruntersuchungen und aus größeren epidemiologischen Populationen sind ja noch ausgesprochen rudimentär. Aus den Legalisierungsstaaten in den USA geht eindeutig hervor, dass die Cannabis Use Disorders, also all die Folgeschäden, die gerade benannt wurden, bei den Jugendlichen um 25% höher liegen als in den Staaten, die nicht legalisiert haben.
Also darüber, dass es bei Jugendlichen schlimme Folgen haben kann, da gibt es ja auch gar keine zwei Meinungen drüber. Ist die Frage, wie man die Jugendlichen davor schützen kann, dass sie Cannabis konsumieren. Wäre denn der Jugendschutz mit einer Legalisierung nicht vereinbar?
Nein, die beiden Dinge, Legalisierung und Jugendschutz, schließen sich gegenseitig aus. Was in den Legalisierungsländern der USA beobachtet wird, ist, dass die etwas Älteren die Produkte auf dem legalen Markt besorgen und an die Jüngeren durchreichen, genauso wie wir es bei uns mit den hochprozentigen Alkoholika sehen. Und es ist ja auch ein Irrglaube anzunehmen, dass mit einem legalen Markt der illegale Markt verschwinden würde. Der wird sicher etwas dezimiert, geht dann aber ganz gezielt auf die Minderjährigen zu, die ja keinen Zugang haben zum legalen Markt, und wirbt dort mittlerweile sehr hochprozentige THC-Gehalte in den Produkten an, die dann auch zu den Hirnschädigungen, die mittlerweile sehr gut belegt sind bei den Jugendlichen, beitragen, mit Intelligenzverlusten bis zu 8-9 IQ-Punkten. Das ist für Jugendliche, die mit 120 einsteigen, nicht so dramatisch, aber für Jugendliche, die nicht so viel schulische Förderung erhalten, die aus ungünstigen Familienkontexten kommen und mit einem IQ von 90 in den hochdosierten Konsum einsteigen, dann bei 80 landen, resultieren Lernbehinderungen.
Oh ja, das ist dann schon dramatisch. Dieser erhöhte THC-Gehalt, der ja so große Probleme schafft, wie ist der überhaupt zustande gekommen? Warum ist da heute so viel mehr drin als früher?
Ja, das liegt sicher an den Interessen der Konsumenten, die über das Cannabis auch gute Rauschzustände erzielen wollen. Was wir beobachten ist, dass das Cannabis den Stellenwert der Opiate vor 20, 25 Jahren eingenommen hat. Damals sahen wir noch die Babyfixer Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, die so gut wie überhaupt nicht mehr von unten nachkommen. Das ist eine positive Botschaft. Aber das Cannabis hat den Stellenwert übernommen und führt in diesen hohen Dosierungen doch zu stark betäubenden und euphorisierenden Effekten und ist damit dann gar nicht mehr so weit entfernt von den Opiaten oder Opioiden.
Wäre es nicht möglich, dass durch die Legalisierung ein gutes Stück der Attraktivität von Cannabis auch verloren geht für die Jugendlichen, weil es eben dann keine verbotene Sache mehr ist?
Das Ausprobieren ist nicht das, was uns die große Sorge macht. Auch wenn ein Jugendlicher einen Joint mal probiert, wird es wahrscheinlich keine so dramatischen Folgen haben. Was uns besorgt, sind die regelmäßigen Konsummuster, und eben die haben gerade in den Legalisierungsländern deutlich zugenommen, sowohl bei den Älteren wie auch bei den Jungen. Und da muss man eben aufpassen, dass man mit Legalisierungsbemühungen nicht Vorschub leistet, dass intensiver konsumiert wird und dann auch die Folgeschäden zunehmen. Im Moment sind wir in Deutschland in der glücklichen Lage, dass nur 0,4% der bundesdeutschen Bevölkerung regelmäßig konsumiert. Nirgendwo anders in Europa werden so viele abhängige Konsumenten in Therapie rekrutiert, wie das hier bei uns der Fall ist. Also eigentlich eine relativ gute Bewertung für die derzeitige Cannabispolitik. Und die neue Bundesregierung muss aufpassen, diese bisherigen Erfolge nicht zu zerschießen.
Sagt Professor Dr. Rainer Thomasius, Psychiater am Zentrum für Suchtfragen im Kinder- und Jugendalter am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Ob Cannabis tatsächlich unter der Ampelregierung legalisiert wird? Noch ist das offen, aber die Tür zur Legalisierung war noch nie so offen wie jetzt. Legalize, Himbeereis, die Diskussion um Cannabis. Wir waren nicht bekifft, als wir den Titel ausgewählt haben. Mein Name ist Doris Renk. Zum Abschluss noch The Coasters, die amerikanische Soul-Truppe mit einem Song aus dem Jahr 1965. Let's get stoned.
Won't you sing it one more time, children?
Let's go get stoned.
Yeah.
Oh, 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 oh. Let's go get stoned.
gin and just call your buddy on the telephone. Just taking a little taste, but don't you blow your cool and start messing up the place.